Herzlich willkommen zur audiodeskriptiven Einführung in das Stück »Die Welt im Rücken«. Die Romanvorlage stammt von Thomas Melle, die Bühnenfassung von Lucia Bieler und Gwendoline Melchinger. Bielers Inszenierung dauert etwa 1 Stunde 45 Minuten. Premiere war am 27. September 2025 am Schauspiel Stuttgart. Inszenierung Lucia Bieler. Bühne Paula Wellmann. Kostüme Viktoria Bär. Musik Sixtus Preis. Choreografie Björn Lese. Outside Eye Mats Südhoff. Licht Felix Dreier. Dramaturgie Gwendoline Melchinger. Mit Paulina Alpen, Tim Bülow, Pauline Grossmann, Felix Jordan, Mina Petschig, Karl Leven Schröder und Silvia Schwinger. Als eine der 10 bemerkenswerten Inszenierungen wird »Die Welt im Rücken« im Rahmen des Berliner Theatertreffens am 14. Mai mit Live-Audiodeskription im Haus der Berliner Festspiele gezeigt. Der Saal der Berliner Festspiele. Der Saal umfasst im Parkett rund 700 Plätze. Die Innenwand des Zuschauerraums ist mit hellem Holz ausgekleidet. Die kantig geformten Polsterstühle mit grobem senfgelbem Stoff sind auf einer sanft ansteigenden und leicht geschwungenen Tribüne platziert. Ein Rang mit noch einmal fast 300 Plätzen hinten zieht sich über die ganze Breite. Zur Romanvorlage. In »Die Welt im Rücken« von 2016 erzählt Schriftsteller Thomas Melle von seiner manisch-depressiven Erkrankung, auch bipolare Störung genannt. Melle schildert, wie die Manie in die Depression wechselt und wie ein leiser, zaghafter Neubeginn entsteht, der doch wieder in eine neue Manie mündet. Das Leben als Rausch, als Superstar mit Höhenflügen, als Gott, dann der Absturz ins Bodenlose, in die Stille, in das Nichts. In seinem autobiografischen Werk beschreibt Melle sein zerrissenes Leben, seinen Umgang mit der Krankheit und seine persönlichen Verluste. Die Figuren. Im Zentrum des Abends steht Ich-Erzähler Thomas Melle, gespielt von Paulina Alpen. Zu ihm auf die Bühne treten 6 Doppelgänger, die ihm aufs Haar gleichen. Die Doppelgänger werden von 3 Schauspielerinnen und 3 Schauspielern dargestellt. Der Einfachheit halber verwendet die Audiodeskription das generische Maskulinum, Doppelgänger. Paulina Alpen ist Mitte 30, 1,66 Meter groß und hat braune Augen. Als Thomas Melle trägt sie eine aschblonde Kurzhaarperücke, vorn mit kurzem, geradem Pony, hinten etwas länger und strähnig. Melle schaut aus wie ein trauriger Clown. Sein Gesicht ist weiß geschminkt, seine großen Augen sind rot umrandet. Unter den Augen bildet die verschmierte rote Schminke nach unten hin spitz zulaufende Dreiecke. Der Anzug beult sich hinten zu einem unförmigen Buckel und an den gepolsterten Armen zu plumper Muskelmasse aus. Den Hals bringt er ganz zum Verschwinden. Auf der Brust und an den Ellbogen ist der Suit mit einem Lack, im selben Knallrot beschichtet. Darauf setzt sich ebenfalls aus Lack ein Hahnentrittmuster ab. Unterm Kinn ragt ein schneeweißer Spitzkragen heraus. Zum Fettsuit trägt Alpen als Melle kurze knallrote Lackshorts, unter denen ihre athletischen Beine hervorragen, und kniehohe weiße Chucks. Das sind Stoffschuhe mit Kreuzschnürung, die in dieser hohen Variante bis hoch ans Knie reichen. Über den Knien trägt sie unauffällige weiße Schoner. Im knallroten Fettsuit wirkt der Schriftsteller einwattiert und verpanzert. Der hochgeschlossene Spitzkragen und die Chucks in Weiß verleihen ihm dabei zugleich etwas Kindliches und Unschuldiges. Anfangs steht Melle oft in Entenstellung, das heißt, die Fersen stoßen dicht an dicht aneinander, die großen Zehen zeigen nach links und rechts weit auseinander. Dazu schaut er oft nervös an sich herab. Später dann breitet er häufig die Arme weit aus, prophetisch wie Jesus vor seinen Jüngern. Die AD nennt die Pose daher Jesus-Pose. Die 6 Doppelgänger unterscheiden sich von ihrem Original zwar in Größe und Statur, sind ansonsten aber perfekte Melle-Lookalikes mit Perücke, weißer Schminke, Fettsuit, Shorts und Chucks. In einer Szene treten die Doppelgänger mit engen roten Sweatshirts statt der Suits auf. Um den plumpen Melle herum erscheinen sie dann leicht und grazil. Den Doppelgängern werden mehrere Funktionen zuteil. Mal dienen sie Melle als Projektionsfläche, mal als Komplizen, mal als Facetten seiner krankheitsbedingt multiplen Persönlichkeit. In manchen Szenen stellen sie das Außen dar, also die Perspektive der Außenwelt auf den Erkrankten. Fast immer schweigend kommentieren die sechs Melles Auftreten doch mimikreich, zum Beispiel mit clowneskem Dauerfalksen oder angewidertem Naserümpfen. Mithilfe seiner Doppelgänger verwandelt sich Melle auf dem Höhepunkt seines Wahns in ein Tablettenmonster. Die sechs stülpen ihm eine giftgrüne Silikonmaske über. Eng anliegend wie eine Sturmhaube schmiegt die sich perfekt an seinen Kopf, nur Mund- und Nasenlöcher bleiben frei. Anstelle einer Nase kleben dem Monster drei dicke, fette, weiße Glubschaugen mit kleinen schwarzen Pupillen mitten auf der Fratze. Zur Maske werden Melle überdimensionierte, mortadellafarbene Gipsfäuste an die Arme gesteckt. Außen sind sie mit einer dicken Schicht von glänzendem Harz überzogen. Die starren, comichaft klobigen Handschuhe reichen ihm bis an die Ellbogen und sorgen für eine optische Verlängerung seiner Arme. Komplettiert wird das Monsterkostüm von einem üppigen Mantel, der einem Cape ähnlich unterm Kinn befestigt wird. Der Monstermantel besteht aus vielen voluminösen, knallbunten Schichten verschiedenster Farben und Texturen. Zungenförmige Latexlappen in Türkis und Königsblau hängen wie zerlaufender Joghurt über silberglitzernden, kettenhemdartigen Layern. Darunter schaut ein rosa Lackrock heraus, der sich an Melles Beine schmiegt. Aufgebauschter Tüll in Lachsrot und Bonbonrosa haftet an der linken Schulterpartie. Rechts reicht ein algengrüner Spitzenschleier mit eingenähten Riesenbonbons und Lollis bis zum Boden. Irgendwo ist ein pinker Rüschenrock eingenäht. Ab und an funkeln Pailletten im Bühnenlicht. Um den Hals trägt das Melle-Tablettenmonster eine Kette mit bunten, übergroßen Arzneikapseln. Aus Schwimmnudeln gefertigte Pillen diverser Größen und Farben haften an den zahlreichen Layern des schrillen, grotesk asymmetrischen Gewands. Die Bühne. Paula Wellmann hat die Welt im Rücken mit einem opulenten, satt bonbonrosa Bühnenbild ausgestattet. Eine zentrale Rolle spielt ein mehrteiliger, knallrosa Theatervorhang. Er hüllt die Bühne ein und ermöglicht mehrere Spielebenen. Zum Vorhang. Ein klassischer Theatervorhang mit drei Faltenbögen oben sowie Seitenvorhängen mit Kordelzügen links und rechts rahmt den Blick auf die Bühne. Zu Beginn verschließt ein Faltenvorhang die Bühne, nur die Portalgasse bleibt frei. Das ist ein schmaler Weg vorn parallel zur Rampe. Sobald sich der Faltenvorhang nach oben öffnet, gibt er den Blick auf die leere Vorbühne frei. Diese wird nach hinten durch einen weiteren bonbonrosa Faltenvorhang begrenzt. Mittig in diesen ist eine breite Drehtür eingelassen, auch die in Faltenvorhang-Optik. Über der Tür hängt ein ikonisches, grünleuchtendes Notausgangsschild. Darauf flüchtet ein weißes Symbolmännchen in Richtung eines weißen Pfeils zu einem Ausgang. Fährt auch der Vorhang mit Drehtür und Exit-Schild hoch, offenbart sich die große, weite Hauptbühne. Ein weiterer gigantischer rosa Vorhang bildet einen Rundhorizont, der die Hauptbühne einfasst. Die verschiedenen Vorhänge, die die Bühne in Portalgasse, Vorbühne und Hauptbühne teilen, öffnen sich sukzessive. Wie bei einem Computerspiel, in dem immer neue Level freigespielt werden, erreicht Melle immer neue Dimensionen des Wahnsinns. Steg und Podest. In der Mitte der Hauptbühne, als zentrales Bühnenelement, thront ein knapp einen Meter hohes rosa Podest. Ähnlich einer dreistöckigen Torte ist dieses rund und hat drei Ebenen. Die untere, breiteste Ebene hat einen Durchmesser von knapp 3 Metern. Um das Tortenpodest herum mit nur etwa einem Meter Abstand verläuft ein schmaler, runder Steg in Form eines Dreiviertelkreises. Das fehlende Viertel ermöglicht dem Publikum frontal den Blick aufs Tortenpodest. Links und rechts des Podests führen je 12 showtreppenartige Stufen von der Bühne auf den Steg. Dieser überragt das Podest um nur wenige Zentimeter. Die Showtreppen nehmen den Großteil des Stehkonstrukts ein. Eine weitere kleine Treppe mit 5 Stufen ist hinter dem Steg angebracht. Sie ist nur zu sehen, wenn die Drehscheibe rotiert. Die Drehscheibe fügt sich flach und völlig unscheinbar in den rosa Bühnenboden ein. Ihr Durchmesser umfasst beinahe die gesamte Hauptbühne. Steg und Podest stehen im Zentrum der Scheibe. Steg und Podest bilden die Kulisse, auf der sich Thomas Melle und seine Doppelgänger auf dem Gipfel der Manie wie Popstars in Szene setzen. Die Requisiten. Für eine Szene wird ein schlichtes Zweisitzer-Sofa mit bonbonrosa Stoffüberwurf unter dem vorderen Vorhang nach vorn geschoben. Links daneben ein runder, ebenfalls abgedeckter Beistelltisch. darauf eine einfache Nachttischlampe mit rotem Stoffschirm. Darüber hinaus gibt es 7 qualmende Theaterzigaretten, 7 kleine Notizbücher mit Stiftschlaufen an der Seite, 7 weiße Kugelschreiber und 7 Baseballschläger aus Aluminium. Licht. Atmosphärisch bestimmt wird die Welt im Rücken durch einen vielfältigen Einsatz von Licht. Oft fokussieren helle Spotlights den monologisierenden oder posierenden Melle, immer wieder verfolgt ihn ein Suchscheinwerfer. Für einzelne Szenen wird die gesamte Bühne in sattes, farbiges Licht getaucht. Mal erscheint die bonbonrosa Bühne dadurch fliederfarben oder bläulich kühl. Einmal sind die Doppelgänger auf der Hauptbühne in tiefem Pflaumenrot nur silhouettenhaft zu erkennen, während Melle, wie so oft, im Spotlicht steht. Über dem Podest senken sich 7 grellweiß strahlende Leuchtstoffröhren. Sie wirken willkürlich angeordnet. Eine verläuft annähernd horizontal, die restlichen hängen kreuz und quer als einzelne Diagonalen, sowohl von links oben nach rechts unten als auch andersherum. Alle 7 gleiten stets gemeinsam in exakt gleicher Formation und gleichem Tempo aus dem Schnürboden. Sie hängen aber stets außer Reichweite der Figuren. Zudem gibt es 7 rechteckige Leuchtpanels, die ebenfalls synchron von oben herunterfahren. Die 7 flachen Leuchttafeln erstrahlen meist in intensivem Magentarot. Sie können sich aber auch mal einzeln weiß oder rosa färben. Wie die Leuchtstoffröhren ändern sie ihre Positionen zueinander nicht und hängen ebenfalls weit oben. Für die Monsterszene senkt sich eine schwarze Lichtbrücke. Das ist ein robuster, waagerechter Metallbalken, der im Theater normalerweise oben im Schnürboden bleibt. Insgesamt 13 Scheinwerfer daran reihen sich aneinander und sorgen fürs Oberlicht. Für die Welt im Rücken gleitet die Lichtbrücke langsam und unauffällig aus dem Schnürboden und stoppt 5 Meter über dem Bühnenboden. Zur Inszenierung. Regisseurin Lucia Bieler setzt auf abstrakte Formstränge. Wie Polly-Pocket-Figuren irren Melle und seine 6 Doppelgänger durch eine farbenprächtige, kompakte und achsensymmetrische Kunstwelt. Bei allem Bonbon-Rosa wirkt diese Welt düster und dystopisch. In »Die Welt im Rücken« dominieren solche Gegensätze. Schon, dass Bieler ihren Thomas Melle seine schwere psychische Erkrankung im soften Rosa durchleben lässt, erscheint widersprüchlich. In ihrer Inszenierung treffen Ordnung und Chaos immer wieder aufeinander. Zum Beispiel, wenn Melle als Tablettenmonster im absurd schrägen Fetzengewand vor der akkurat symmetrischen Konstruktion aus Podest und Steg wütet. Oder wenn die Mechanik der schmucklosen Lichtbrücke und die Aluminiumoptik der Baseballschläger mit dem süßlichen Setting der Bühne brechen. Die Welt im Rücken ist eine wilde Achterbahnfahrt. Looping folgt auf Looping. Und immer geht es doch noch mal ein bisschen doller, ein bisschen bunter, ein bisschen schriller. Dank der Feinheit des Spiels von Paulina Alpen und ihrer 6 MitstreiterInnen ist dabei die Einsamkeit des Protagonisten trotzdem allgegenwärtig. Das war die audiodeskriptive Einführung zu »Die Welt im Rücken«. Die Hörtheaterfassung entstand in Kooperation mit dem Theatertreffen der Berliner Festspiele und dem Schauspiel Stuttgart. Text Charlotte Miggel und Katrin Wirmer. Redaktion Imke Baumann. Sprecherin der audiodeskriptiven Einführung Nadja Schulz-Berlinghoff. Tonregie Imke Baumann. Tontechnik Alex Itzudelis, Haus der Berliner Festspiele. Wir wünschen Ihnen einen anregenden Theaterabend.